Der Predigttext für den heutigen Ostersonntag steht im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes in den Versen 1 bis 11. Dort schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde: Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr's festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Liebe Gemeinde, sie liegt ganz am Rande des weiten Domplatzes, die altehrwürdige St. Michaelskirche in Fulda. Man kann sie leicht übersehen. Aber man wird sie so schnell nicht wieder vergessen, wenn man diesen eindrucksvollen karolingischen Rundbau einmal besucht und besichtigt hat. Wer in das geheimnisvolle Dunkel der Krypta hinabsteigt, kann erkennen, dass der ganze Bau, der nun schon mehr als 12 Jahrhunderte überdauert hat, auf einer einzigen Säule ruht. Von dieser Säule aus schwingen sich die schweren Gewölbe nach oben und bieten der Kirche Halt. Würde man diese Säule herausnehmen, müsste der ganze Bau zusammenstürzen. Was wir an diesem alten Bauwerk sehen, lässt sich unschwer auf die christliche Kirche als Ganze übertragen. Die eine tragende Säule der Kirche Jesu Christi ist das, was an Ostern geschehen ist. Gott hat den Gekreuzigten von den Toten auferweckt. Auf dieser fundamentalen Gottestat steht die Kirche. Auf ihr ruht unser Glaube, von ihr lebt unsere Verkündigung. Wenn in dieser Stadt, wenn hier in unserer Stiftskirche seit Hunderten von Jahren, Sonntag für Sonntag, Gottes Wort verkündigt wird, wenn das zugleich auf unzähligen Kanzeln unseres Landes und weit hinaus in der ganzen Welt geschieht, und wenn von dieser Verkündigung zu allen Zeiten belebende und erneuernde Wirkungen ausgegangen sind und auch heute ausgehen, dann hat das seinen Grund allein darin, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass er lebt. Ohne dieses Osterereignis gäbe es kein Osterzeugnis. Ein Vertreter der neutestamentlichen Wissenschaft hat vor einiger Zeit geschrieben, der Satz unseres Glaubensbekenntnisses, am dritten Tage auferstanden von den Toten, sei der Mauerhaken, an dem das ganze Glaubensbekenntnis der Kirche hängt. An Gott glauben heißt für Christen, an den Gott glauben, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Noch einmal, die Auferweckung Jesu Christi ist die Säule, die unsere Kirche und ihre Verkündigung trägt. Oder anders gesagt, sie ist wie ein Mauerhaken, den Gott in das Felsgestein unserer Erde eingelassen hat. Wie an einem Felsüberhang ein Bergsteiger sich einem Mauerhaken anvertraut, den andere vor ihm eingeschlagen haben, so hängt an dem Haken der Auferstehung für uns Christen schlechthin alles. Durch ihn läuft das Seil des Glaubens, das uns trägt über dem Abgrund der Angst und das unsere Kirche hält in den Wirren der Zeit. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt. Das bedeutet Leben, das verbreitet Zuversicht, das vermittelt Hoffnung. Und was haben wir heute nötiger, als dass unsere verlöschenden Hoffnungen aufs Neue angefacht werden und sich auf ein festes und unverrückbares Ziel richten können? Wir, die wir heute in weltweiten Krisen leben, wir, die wir mit immer größeren Ängsten an unsere Zukunft im vereinigten Europa denken, wir, die wir nicht wissen, wie die politischen Verhältnisse und Verwicklungen in den russischen Republiken, in Bosnien und jetzt neuerdings in Afghanistan sich entwickeln werden, wir, die wir vitale Probleme unseres menschlichen Lebens und Zusammenlebens nicht mehr im Griff haben, die Frage der Klimaveränderung durch das Ozonloch, die Frage der Entsorgung unseres Wohlstandsmülls, die Asylantenproblematik und vieles andere, was hier zu nennen wäre. Immer mehr Menschen gehen mit immer weniger Hoffnungen in die Zukunft. Und nun wird uns hier gesagt, seit Ostern haben wir Christen ein Wort gegen die Angst, ein Wort, das Hoffnung begründet, ein Wort, das Zukunft eröffnet, ein Wort, das Leben erschließt. Ostern ist für uns Grund neuer Hoffnung. Dieser Grund der Hoffnung wird in unserem Text nach zwei Seiten hin entfaltet. Die erste, wir haben Hoffnung, weil der Gekreuzigte lebt. Man hat das Auferstehungskapitel 1. Korinther 15 schon das hohe Lied der Christenhoffnung genannt. Hier wird gegen den Zweifel das Hoffen, gegen Lähmung und Lethargie das Leben gesetzt. Auch wenn wir Menschen heute unsere Fragen und unsere Zweifel anders formulieren als die Christen damals in Korinth, die Argumente des Apostels wollen auch uns treffen und überzeugen. Paulus erinnert hier zuerst an die gute Nachricht, an das Evangelium, das er selbst nach Korinth gebracht hat. Was an Ostern geschah, ist ein fundamentaler Bestandteil des Evangeliums von Jesus Christus, der als Gottes Sohn Mensch wurde und in diese Welt kam in der Krippe von Bethlehem, der als der Gekreuzigte auferweckt wurde und als der Herr und Richter dieser Welt wiederkommen wird an seinem großen Tag. Diese gute Nachricht, dieses Evangelium hat seinen Grund in dem, was Gott getan hat und was die Christengemeinde von ihren ersten Anfängen an als Bekenntnis ihres Glaubens festgehalten hat, nämlich, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist. Diese Sätze sind keine Erkenntnisse eines erleuchteten Menschen. Sie stellen ein urchristliches Bekenntnis der frühen Gemeinde dar, ein Stück allerältesten Glaubensgutes, älter als die älteste Schrift, die wir im Neuen Testament finden. Wir haben in diesem Text aus 1. Korinther 15 also biblisches Urgestein vor uns. Keine Spekulationen aus menschlichen Gehirnen, sondern ein Geschehen, das Gott selbst seiner Gemeinde als Lebenszeichen und als Hoffnungsanker gegeben hat. Was an Ostern geschehen ist, das ist für uns geschehen. Eine lange Reihe von Zeugen, die Paulus hier nennt, tritt für die Wahrheit dieses Geschehens ein. Namen werden genannt. Am Ende sind es mehr als 500, die hier in den Zeugenstand gerufen werden. Menschen, die nach der Katastrophe der Kreuzigung Jesu durch die Begegnung mit dem Auferstandenen neue Zuversicht gewonnen haben, weil sie nun nicht länger einem Toten nachtrauern müssen, sondern einem Lebenden nachfolgen dürfen. Darum besteht die christliche Verkündigung nicht aus Nachrufen für einen Verstorbenen, sie ist eine Einladung zur Lebensgemeinschaft mit dem Auferstandenen. Christen leben nicht von Erinnerungen an einen Toten, sondern von Begegnungen mit einem Lebendigen. In seinem Wort, im heiligen Abendmahl, durch seinen Geist, in der Gemeinschaft der Glaubenden, setzt der auferstandene Christus seine Lebenszeichen, die uns auf ihn und die uns zueinander weisen. Ich habe in den letzten Tagen bei meinem Besuch in der Ukraine in beglückender Weise erlebt, wie eine durch Jahrzehnte unterdrückte Christenheit in österlicher Hoffnung alle Widerstände überwunden hat und wie jetzt Zeichen neuer Glaubenszuversicht sichtbar werden. Ich habe erlebt, dass die Gemeinschaft der Glaubenden über alle Grenzen von Ideologien und Ländern, von Sprachen und Konfessionen hinweg eine Wirklichkeit ist. Ja, wir haben Hoffnung, weil der Gekreuzigte lebt. Und das Zweite, was diese Verse uns sagen wollen, wir haben Hoffnung, weil der Auferstandene wirkt. Jesus Christus hat nach seiner Auferstehung von den Toten zu wirken begonnen. Er hat Menschen in seine Nachfolge gerufen und sie zu Boten einer lebendigen Hoffnung werden lassen. Einer der ersten, die zu diesen Berufenen gehören, war Paulus, der Schreiber dieses Briefes. Er, der zuerst die Anhänger Jesu blutig verfolgt hatte, tritt nun selbst als Zeuge auf. Vor seinen Augen werden Bilder aus der Vergangenheit lebendig. Jerusalem, die Steinigung des Stephanus, die er miterlebt hatte, die Städte und die Dörfer an der Straße nach Norden und schließlich Damaskus, sein Reiseziel. Dort geschah es, dass der Auferstandene ihm in den Weg trat. Saul, was verfolgst du mich? Sein Leben wurde damals von Grund auf verändert. Aus dem Verfolger der Christen wurde ein Prediger der Versöhnung, aus dem durch Hass Verblendeten ein Zeuge christlicher Auferstehungshoffnung. Als solcher war er unterwegs durch die Länder und über die Meere, unterwegs mit der einen Nachricht, dass Jesus Christus, der Gekreuzigte, lebt und als der Auferstandene wirkt. Paulus ist mit seinem Nachrichtendienst für Christus nicht allein geblieben. Dieser Dienst hat sich fortgesetzt durch die ganze Geschichte der Christenheit hindurch. Und wir erleben es auch heute, dass Jesus Christus, der Auferstandene Gekreuzigte, durch seinen Geist Menschen verwandelt und in ihr Leben neue Hoffnung pflanzt. Nur mit tiefer Bewegung kann ich davon berichten, wie bei einem Gottesdienst in einer orthodoxen Kirche vor wenigen Tagen die Menschen, junge und alte, so dicht gedrängt während der Predigt vor mir standen, dass ich mich mit meiner Übersetzerin kaum noch rühren konnte, und wie sie dann mit gierigen Händen nach den Bibeln griffen, die ich mitgebracht hatte, und nicht genug bekommen konnten. Ja, der Auferstandene wirkt. Liebe Gemeinde, Ostern möchte uns anstecken mit lebendiger Hoffnung. Wo Menschen sich durch diese Hoffnung berühren, bewegen und für ein Leben mit dem Auferstandenen gewinnen lassen, da können von ihrem Reden und von ihrem Verhalten Kräfte der Veränderung in diese Welt ausgehen. Da können Funken der Hoffnung überspringen von Mensch von Haus zu Haus. Da werden sich Herzen öffnen, Haustüren, Wohnungstüren. Da werden sich Zellen der Hoffnung bilden, wenn einer sich für den anderen Zeit nimmt, ihn anhört, ihm das Wort des Lebens sagt und ihn ein Stück weit begleitet. Dort werden Stationen der Hoffnung entstehen, wo man einander konkrete Hilfe leistet, in Einrichtungen der Diakonie, der Seelsorge und der Fürsorge. Ja, es kann auch geschehen und es geschieht immer wieder, dass Menschen diese Hoffnung in ihre öffentliche Verantwortung hineinnehmen und dort bewähren, in Rathäusern, in Schulhäusern, in Krankenhäusern, in Politik, in Verwaltung und Wirtschaft. Angesteckt von dieser Hoffnung kann ein Mensch den anderen annehmen und die Aufgaben in dieser Welt ernst nehmen, kann Türen öffnen und Wege weisen, wo bisher vielleicht alles verschlossen schien. Liebe Gemeinde, Paulus spricht in seinem Brief an die Christen in Korinth als Glied einer langen Kette. Jeder, der dieses Wort hört und annimmt, ist hineingenommen in diese Kette der Zeugen, die durch die Jahrhunderte reicht und die sich heute und morgen hier bei uns im Württemberger Land, dort in der Ukraine, wo ich jetzt gerade gewesen bin, und überall, wo Menschen in Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit leben, bewähren kann. Nichts anderes haben diese Zeugen zu sagen, als dass es Hoffnung gibt für unsere Welt, Hoffnung gegen die Angst, die immer wieder in uns hochsteigt, weil der Gekreuzigte lebt und als der Auferstandene wirkt. Eine letzte Frage noch, liebe Gemeinde. Kann man dem Osterzeugnis der Bibel wirklich glauben? Kann man sich darauf verlassen und sein Leben darauf gründen? Diese Zweifel an der Auferstehung Jesu sind ja so alt wie das Geschehen selbst. Und wenn es in Korinth solche Zweifel nicht gegeben hätte, dann hätte Paulus dieses Kapitel nicht schreiben müssen. Noch einmal, können wir diesem Zeugnis Glauben schenken? Ich möchte diese Frage beantworten mit einem Satz, den ich vor einiger Zeit irgendwo gelesen habe. Unser Glaube fängt nicht dort an, wo der Verstand aufhört, sondern da, wo unser Widerstand aufhört. Unser Glaube an den Auferstandenen ist also letztlich keine Frage der intellektuellen Denkmöglichkeit. Er ist eine Frage der persönlichen Hingabe. Wer von Ostern her lebt, der weiß, der Gekreuzigte lebt, der Auferstandene wirkt und wir dürfen mit ihm leben und wirken. Mit einem Bild von der alten St. Michaelskirche in Fulda habe ich begonnen. Mit einem kleinen Erlebnis will ich schließen. Heute, vor einer Woche, stand ich auf dem Friedhof der Stadt Poltawa in der Ukraine. Poltawa ist eine Stadt, die viele Kriege gesehen hat. Von der großen Schlacht zwischen dem Zaren Peter dem I. und dem Schwedenkönig Karl dem XII. Im Jahr 1709 bis zum Zweiten Weltkrieg. Es ist eine Stadt, die manche Zerstörungen durchmachen musste. Und es ist eine Stadt, in der wie überall in der ehemaligen Sowjetunion der christliche Glaube unterdrückt und die Kirche in den Untergrund gedrängt wurde. Von ursprünglich 36 Kirchen in der Stadt stehen heute noch 4. Mitten in dieser Stadt wurde am vergangenen Sonntag ein deutscher Soldatenfriedhof eingeweiht, 479 Gefallene des Zweiten Weltkriegs sind jetzt dort bestattet. In der Mitte des Friedhofs ragt ein großes Denkmal in die Höhe, ein Kreuz in Stein gehauen, von keiner Seite zu übersehen. In Bronze gegossen trägt es als Inschrift in Deutsch und Ukrainisch den Vers Dietrich Bonhoeffers, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Mitten im Strudel des Unglaubens, mitten im Bannkreis einer atheistischen Ideologie, das Kreuz, das Symbol des Glaubens, die österliche Gewissheit, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen.